Ja, hallo, liebe Freunde der außergewöhnlichen Podcast-Unterhaltung. Angeregt durch unser Gespräch mit dem UFO-Forscher und Buchautor Preston Dennett habe ich mich mit meinem Kumpel Dieter Röskens zu einem kleinen Smalltalk getroffen. Wir unterhalten uns heute also über UFOs, über Aliens, das Bewusstsein und Träume. Ich habe mir so die ganze Zeit gedacht, ich finde das so krass, wie er darüber erzählt. Ne? Das finde ich so krass, wie selbstverständlich er darüber erzählt. Ich bin ja nicht so leicht zu überzeugen von all diesen Dingen. Ne? Aber so diese Selbstverständlichkeit, die er da an den Tag legt, wenn er darüber berichtet, wie das auch am Ende, als er berichtet hat über seinen Neffen, der da letztes Jahr verstorben ist im Alter von 40 Jahren, dass er da mit Hilfe eines luziden Traums oder eines außerkörperlichen Erlebnisses da, nennen wir es mal so, auf die andere Seite gereist ist, gezielt, um ihn zu suchen, und hat ihn da gefunden. Und was er da erzählt hat, dass da viele Leute standen, als wäre es ein Warteraum.
Ja.
Dass da jemand saß an einem Tisch, der wie so ein Guide da saß, als könnte man hingehen und sie fragen, wenn man irgendwas wissen will, so auf die Art. Und er hat sie dann auch gefragt, diese Frau am Tisch. Und sie hat ihm gezeigt, wo sein Neffe ist. Ne? Dann hat er sich mit ihm unterhalten. Also ich fand diese Selbstverständlichkeit, wie er das erzählt hat, fand ich so krass.
Ich fand das so faszinierend, wie er das erzählt hat.
Ja, ich auch.
Weil ich das ja zum Teil ja alles schon so erlebt habe. Es ist ja nicht so, als wenn ich das noch nicht erlebt hätte. Ich habe ja genau das erlebt. Nur einen Guide habe ich noch nicht gefunden, der mir also sagt, wo ich wen zu finden habe, weil die kamen alle auf mich zu. Also ich habe nicht aktiv gesucht. Ich bin nicht dorthin, sondern die kamen zu mir. Der erste war, das war, ist also schon ewig her, bestimmt, wie lange ist das her, lass mich überlegen, 1990, 91, sowas um den Dreh rum. Ich hatte einen kleinen Hund, den habe ich abgöttisch geliebt, so ein kleiner schwarzer Cocker, so eine Art Schnauzer-Mischling, ganz liebenswertes Wesen. Und der war nun irgendwann, ist er gestorben, wie das so ist. Ich habe also geheult wie ein kleines Kind und irgendwann ein Jahr später, ziemlich genau ein Jahr später, hat er mich besucht. Nachts im Traum. Und da habe ich mich ja sofort wiedergefunden, als der Preston das erzählt hat. Der hat mich besucht, hat gesagt, so, ich muss jetzt gehen. So, da stehst du da erstmal und sagst, ja, ich weiß. Wieso sage ich so einen Quatsch? Natürlich weiß ich das nicht. In dem Moment habe ich es gewusst. Das heißt, als ich bei dem war, habe ich eine andere Realität erlebt für mich. Das heißt, ich war nicht der Unwissende, der draußen jetzt in seinem Bett gelegen hat, geschlafen. Ich war jemand, der gewusst hat, jawohl, der, klar, logisch, der muss jetzt gehen. Ganz verrückt. Das war mein erster Hund Tapsi. Das war kein Mädchen, wie es mein Tapsi war. Mein Tapsi war ein Mädchen. Das war ein junger Mann, der da vor mir stand. 20, 22 Jahre alt vielleicht. Keine Ahnung. Also das ist ja allein eigentlich, wenn man das normalerweise erzählt, außerhalb jetzt von Preston, was der erzählt hat, da sagen uns die Leute, Alter, der hat einen ganz schön einer Klatsche. Das kann ja alles gar nicht wahr sein. Aber es gibt ja auch Leute, die können das tatsächlich ohne Probleme, auch tagsüber, mit Geistern sprechen. Ich habe gerade einen Text geschrieben, der ist mir so eingefallen, der Tod endet mit dem Beginn des Lebens. Das Leben endet mit dem Beginn des Todes. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Der Tod endet mit dem Beginn des Lebens und das seit ewigen Zeiten. Wenn man das alles zusammennimmt, ergibt das alles Sinn. Mit meinem Tapsi damals, oder ich weiß ja gar nicht, wie der richtig heißt, also das ist auch was mir ewig verschlossen geblieben ist, der hat bestimmt nicht Tapsi geheißen, der junge Mann. Der hat wahrscheinlich irgendeinen anderen Namen gehabt. Ich habe ihn gekannt, obwohl ich ihn nicht erkannt habe. Das war ja auch noch so ein Ding. Das heißt, er kam auf mich zu, ich für mich habe gedacht, wer ist das denn? Und ich sage aber Tapsi zu ihm. Das war die Begegnung zu meinem damaligen verstorbenen Hund. Der junge Mann hat gesagt, so, ich muss jetzt gehen. Das war's. Und damit war der Fall auch erledigt. Das war in einem dunklen Raum. Er kam hinter so einer Aufstellwand her, das nennt sich Passerwand, glaube ich. So ein Passerwand kam er hinter vor, hatte eine blaue Jeans an, ein kariertes Hemd, so grünlich, gelblich geschimmert und sagte zu mir so, ich muss jetzt gehen. Ja, ich weiß, sagte ich, obwohl ich überhaupt nichts wusste. Eigentlich. Ich kann mir das heute noch nicht erklären. Das heißt, heute bin ich schon ein Stück weiter, aber damals zu dem Zeitpunkt habe ich überhaupt keinen Plan gehabt. Ich konnte gar nichts damit anfangen. Und dann war er verschwunden wieder. Und ja, später, ein paar Jahre später, ist dann irgendwann mein Schwiegervater gestorben.
Na, warte mal kurz. Moment. Ja. Also zum besseren Verständnis, dein Hund, den du abgöttisch geliebt hast, wie du sagst.
Absolut, absolut.
Der war also am Sterben sozusagen und...
Der war schon tot. Ein Jahr später, nachdem er gestorben war. Ah. Ein Jahr später kam er zu mir nachts.
Okay.
Also der war schon tot.
Aber in Form eines jungen Mannes kam er
zu mir. Ja, absolut, ja.
Okay.
War also kein Hundemädchen, was da vor mir stand. Also das war ein Weibchen, mein Tapsi. Und das war ein junger Mann, der da vor mir stand. Groß, blaue Jeans.
Aber im Traum wusstest du, dass das dein Hund war?
Ja, hätte ich nie erkannt auf der Straße, den jungen Mann.
Und was ich so interessant daran finde, das hört sich natürlich lustig an und es ist auch ein absolut bisschen lustig, ist es schon, ne? Was ich daran sehr spannend finde, ist, du hast im Gespräch mit Preston Dennett gehört, was wir da erzählt haben über diese seltsamen Träume, über die ich gesprochen habe, zum Beispiel, dass dein Nachbar gar nicht dein Nachbar ist, obwohl er in Wirklichkeit dein Nachbar ist, aber in diesen Träumen, die so verrückt sind, ist er gar nicht dein Nachbar, da ist er irgendjemand anders.
Ja. Ne?
Dein bester Freund könnte komplett anders aussehen im Traum, zum Beispiel jetzt, aber du erkennst ihn, du weißt, dass es diese Person ist, die sieht im Traum aber komplett anders aus oder sieht genauso aus und tut was anderes im wahren Leben, in diesem Traum, hat einen anderen Job, hat ein anderes Haus, wohnt woanders, die Straße ist nicht da, wo sie normalerweise ist. Irgendwas in diesen Träumen ist immer seltsam. Und in deinem Fall ist es eben so, dass du genau wusstest, das ist mein Hund.
Ich hätte ihn nie erkannt auf der Straße, unmöglich.
Ja.
Das ist ja das Verrückte dabei. Ich hab mal so ein Erlebnis gehabt. Ich war ja LKW-Fahrer 30 Jahre lang und habe hier im Nahverkehr Baustoffe gefahren, Schotter und so Kram. Und war in der Baustelle in Rammstein, in der Nähe von hier, nicht weit. Und musste ich jemanden nach dem Weg fragen. Wurden Häuser abgerissen, das sollten wir wegfahren, das Zeug. Und da kam mir ein Bauleiter aus dem Bauwagen entgegen. Der kam mir entgegen. Ich habe den Arm genommen, er hat mich in den Arm genommen, wir haben uns gedrückt. Das war für mich ein unheimlich liebenswerter Mensch. Auf einer Baustelle, das musst du dir vorstellen. Da sind die harten Kerle und keine Leute, die sich umarmen.
Ich bin Bauarbeiter.
Alter, da habe ich aber erst im Nachhinein drüber nachgedacht. Das waren Pole. Meine Mutter kommt aus Polen. Ich vermute, wenn ich das richtig einschätze, dass ich früher auch mal in Polen gelebt habe, dass ich den Mann aus dem früheren Leben gekannt habe. Aber das weiß ich nicht. Da habe ich keine Gewissheit, weil den habe ich auch nie irgendwo nachts zu dem Traum gesehen oder sonst irgendwo. Ich gehe davon aus, dass wir uns gekannt haben, weil das hätte ich ja sonst niemals gemacht. Das habe ich mit noch nie einem anderen Menschen gemacht oder was. Verstehst du? Das sind so Sachen, ne? aber das ist ja unglaublich eigentlich, dass du irgendwo hinkommst, jemanden siehst und den in den Arm nimmst, weil du denkst, oh, den kenne ich. Ja, das ist ja ganz verrückt.
Ja.
Das ist ganz verrückt. Das ist mir auch noch nie wieder passiert, muss ich also auch sagen. Ich meine, es gibt immer Leute, wo einen sympathisch sind oder nicht sympathisch sind.
Ja.
Aber bei dem war es speziell. Vielleicht mal ein Bruder von mir gewesen. Ich weiß es nicht. In einem anderen Leben.
Es ist manchmal so, dass man Leute kennenlernt und dann hat man so, dann spürt man so eine ganz spezielle Verbindung und man weiß sofort, der passt zu mir oder die passt zu mir und dann hat man so eine ganz spezielle Verbindung. Es ist noch anders, als wenn man zum Beispiel, ich lerne ab und an Leute kennen hier durch den Podcast oder ich bin ja auch Bauarbeiter, ne? Bin ja auf dem Bau und dann lernst du coole Leute kennen und dann
absolut.
Gibst du dir die Hand, schüttelst die Hand und du merkst, mit dem verstehe ich mich besonders gut. Und dann freust du dich immer, wenn du ihn irgendwo wieder triffst auf einer anderen Baustelle oder auch mal privat mal triffst und hast ein wirklich super Verhältnis von Anfang an zueinander und ein gutes Bauchgefühl und er auch. Und man dann entsteht vielleicht eine Freundschaft.
Ganz genau.
Aber dann gibt es diese Begegnungen, die sind noch heftiger, wo du wirklich merkst, da ist irgendwas strange, sehr, sehr gut, aber echt abgefahren, ne? Wo du dann denkst, hey, da ist irgendwas.
Ja. Genau so eine Begegnung war das, wo ich hinterher gedacht habe, alter Falter, was war das denn jetzt? Das hast du ja so in der Art noch nie erlebt, dass du jetzt auf einen wildfremden Menschen, den habe ich ja vorher noch nie gesehen, den Mann, zugehst und nimmst ihn in den Arm und der nimmt mich in den Arm. Und wir haben uns gedrückt. Weißt du, das hast du nicht jeden Tag oder das hast du eigentlich überhaupt nicht. Das habe ich nie wieder gehabt, sowas. So ein intensives Gefühl für den Mann. Also das war, ja, unbeschreiblich eigentlich.
Ja.
Und ich habe also keine schwule Ader. Ich meine, ich habe nichts, um Himmels Willen, nichts gegen Schwule.
Nein, da gibt es auch keine
Darum geht es auch nicht. Das war eine seelische Verbindung, war da. ein Verstehen, ein Wissen, nicht vom was, aber das Gefühl, das passt, das Hammer. Wir waren mal irgendwann zusammen als Bruder, Schwester, was auch immer, keine Ahnung. Das war also beachtlich. Das war wirklich beachtlich.
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Du wolltest vorhin noch was erzählen, als wir über diese Geschichte vom Leben nach dem Tod gesprochen hatten.
Das Leben nach dem Tod, gut, das hat ja indirekt auch was damit zu tun, dass ich den Mann getroffen habe, weil den kann ich nicht aus diesem Leben, den kann ich aus dem anderen Leben, also vor meinem Tod. Mhm. Davon müssen wir ausgehen. An den Tod selber oder die Zeit des Todes, in der Zeit der anderen Existenz, an die können wir uns in der Regel nicht erinnern. Also ich jedenfalls nicht. Ich habe da keine Erinnerung dran. Mhm. Aber das Leben vorher kommt manchmal etwas durch, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich wäre im Krieg gewesen, aber das kann auch Spinnerei von mir sein, ich weiß es nicht. Also das heißt also, dass ich in Polen gewohnt habe, was auch immer vorher, das ist so eine Vermutung, sage ich mal. Der junge Mann, der mir da begegnet ist, oder der Mann, der mir begegnet ist, den kannte ich aus dem anderen Leben, davon bin ich überzeugt. Also das, sonst hätte ich ja niemals so eine Gefühle für den entwickeln können. Das war schon sehr imposant für mich und beeindruckend vor allem. Das hat man normal nicht.
Weil du gerade Krieg angesprochen hast. Ich hatte gestern das letzte Gespräch mit Preston Dennett übersetzt und habe es dann hochgeladen. Ich habe es dir vorher geschickt.
Ja.
Und ich hatte in dieser Nacht einen so intensiven plastischen Traum, wie ich es so schon ewig nicht mehr hatte. Ich bin jemand, ich kann mich nicht großartig an meine Träume erinnern und ich bin auch einer, ich kann nicht luzid träumen, ich kann nicht luzid werden im Traum, auch nicht präluzid, wie es Preston Dennett nennt. Auch keine außerkörperlichen Erfahrungen, soweit ich weiß, zumindest nicht. Und also ich bin einer, der meines Empfindens nach stinknormale Träume hat, Verarbeitungsträume. Und ganz selten mal ein Traum dabei ist, die gibt es schon, aber sehr selten. Ich habe ganz lang von Löwen geträumt, das habe ich hier schon ein paar Mal erzählt, muss ich jetzt nicht nochmal ausbreiten, aber gestern hatte ich einen Traum, der war so plastisch, so greifbar und so extrem. Und weil du gerade Krieg angesprochen hast, ist mir das gerade wieder eingefallen. Ich habe mir das war so intensiv, dass ich es mir aufschreiben wollte, eigentlich. Das war so, ich bin aufgewacht so um 2:30 und dann ist das gerade passiert und durch etwas, was in dem Traum passiert ist, bin ich aufgewacht. Und zwar bin ich in dem Traum, ich bin mir nicht sicher, ob ich derjenige gewesen bin, der geschossen hat oder der angeschossen wurde. Aber es war auch so eine kriegsähnliche Situation. Ich habe entweder ich oder wer immer da auch lag, hatte eine Uniform an und wurde geschossen. Ich habe den Schützen gesehen aus der Ich-Perspektive, wie in so einem Ego-Shooter, als wäre es ich. Und ich habe auf jemanden geschossen, zumindest denke ich, dass das ich gewesen sein könnte, der geschossen hat. Ich habe es aus der Ich-Perspektive gesehen. Und jemand lief, wurde angeschossen, fiel hin, hat geschrien und lag dann auf dem Bauch, hat sich mit den Armen hochgestützt, den Oberkörper so nach oben. Vielleicht kann man sich das jetzt bildlich vorstellen, wie man wie man Liegestütze macht, aber der Unterkörper, der Unterleib bleibt auf dem Boden liegen.
Genau so habe ich mir
das. Will es nur genau erklären, damit man sich vorstellen kann. Und schrie eben, also es war vermutlich ein Schuss in den Rücken oder in die Hüfte oder irgendwo hin. Und das hat dann den Anschein gemacht, als könnte er die Beine nicht bewegen. Und dann kam noch ein Schuss, der ging links unter der Achsel in den Brustkorb. Also, wer ein bisschen empfindlich ist, vielleicht weghören. Aber mit dem Schrei kam eben ein Riesenschwall Blut aus Mund und Nase. Also das Blut kam wirklich wie aus dem, als würde es ein Eimer Blut von innen nach außen aus dem rauskippen. So richtig ein Riesenschwall Blut. Und es war so plastisch und intensiv, dieser Traum. Wie gesagt, ich habe gesehen, wie der Schütze schießt. Aus dieser Perspektive habe ich es gesehen, aber empfunden habe ich es, als wäre ich derjenige, der da lag. Kannst du verstehen, wie ich meine? Kannst du verstehen, wie ich meine?
Natürlich also, kann ich das verstehen.
Ich habe empfunden, als ob ich der angeschossene des Opfer bin. Also ich habe dieses Gefühl von Todesangst und von Angst habe ich gespürt. Ich habe nicht so jetzt irgendwie Genugtuung oder Angst oder irgendwie Schreck gespürt, dass ich derjenige bin, der jetzt gerade geschossen hat, weil es waren ja auch gezielte Schüsse offensichtlich. Aber ich war im Prinzip vom Feeling her der da lag, aber von der Optik, von der Optik her, also vom Sehen her, war ich derjenige, der stand und schoss. Ja, das war sehr, sehr heftig. Ich kann dir nicht sagen, wie es ausging. Es fiel dann noch ein Schuss, aber ich weiß nicht, wo der eingeschlagen ist, weil dann bin ich aufgewacht. Und es war so 2:30, glaube ich, 3. Entweder war es 3:30 oder 3:30, ich bin jetzt nicht 100%ig sicher.
Und was für eine Tageszeit war dort, wo da die Schießerei stattfand?
Das kann ich dir gar nicht sagen, weil das
war eine... War es hell oder dunkel?
Es war so eine Umgebung, würde ich jetzt sagen, wie in so einem Endzeitfilm. Also es war wirklich, es war karg, es war nicht Wüste, aber da war nicht viel. Da war ein Gebäude, weiß ich.
In der Halle?
Es war draußen, aber dem Anschein nach, es hat sich angefühlt, als wäre es in der Halle irgendwie. Ist irgendwie ganz komisch, so eine Mischung aus Halle und draußen. Also es war nichts Markantes, wo ich jetzt sagen könnte, ich kann mich da an Bäume erinnern oder an dieses Gebäude. Es war ein Gebäude da. Ob das jetzt aus Holz war oder aus Stein oder aus Gummi oder aus Plastik, das kann ich dir gar nicht sagen. Das war vermutlich zu unwichtig. Das war ein bisschen so im Hintergrund und diente dem, der gerannt ist und angeschossen wurde, am Anfang so ein bisschen als Schutz. Er ist so um die Ecke gelaufen und dann wurde angeschossen. Also, aber so, die Situation vorher und auch nachher, bis ich aufgewacht bin, die war gar nicht so mega intensiv. Dieser Schuss in den Rücken oder in den Unterleib oder was, wohin der ging, weiß nicht, in die Beine oder in den Rücken. Ich vermute unter den Rücken, weil die Beine nicht mehr funktionierten so richtig. Und dann der Schuss unter den Arm, unter der Achselhöhle in den Brustkorb rein. Und dann das war die extremste Situation. Auch dieser Moment, wo ich gesehen habe, wie das Blut so rausschoss aus Mund und Nase in so einem Riesenschwall und zusammen, der kam zusammen mit dem Schrei, kam das Blut, wie gesagt. Ne? Also der hat geschrien und das Gesicht war angstverzerrt und dann kam dieser Riesenschwall Blut aus dem Mund. Und das war so plastisch, als das ist ja richtig so, du wachst auf und guckst deine Hände an, ob da Blut ist oder so.
Daniel, ich habe dir schon gesagt, dass du Telepathie kannst. Jeder kann das eigentlich. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Dort finden solche Szenarien statt. Davon musst du ausgehen. Im normalen Fall sehen wir nichts von dort, weil die Frequenzen, die benutzt werden vom Gehirn, um die Gedanken zu verarbeiten, irgendwo zwischen 4 und 12 Hertz liegen. So habe ich es gelesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Kann ich, ja. Ich bin also kein Arzt. Zwischen 4 und 12 Hertz. So. Wenn wir jetzt Schmerz empfinden, wenn wir Trauer empfinden, wenn wir Freude empfinden, Liebe empfinden, kann diese Frequenz, die ja im Prinzip immer so rauf und runter geht, höher ausschlagen, tiefer ausschlagen, höher ausschlagen. Die normale Frequenz können wir nicht empfangen. Aber das, was höher geht und was tiefer geht, diese Emotionen, die stark emotionengeladenen Situationen, habe ich auch schon gesehen. Genau wie du, auch im Krieg. Das können wir empfangen, wenn wir denn gerade in einer Phase sind, in der wir empfänglich sind. Das geht nicht immer. Ich habe nichts gespürt letzte Nacht, zum Beispiel.
Wenn es denn so ist, wie du sagst, frage ich mich, was diese empfänglichen Phasen, nennen wir es mal, wie du sagst, auslösen. Ja. Denn die letzten 1-2 Wochen habe ich mega schlimme Schlafstörungen. Ich kann ganz schlecht schlafen. Ich war jede Nacht sehr lange wach. Ich war sehr lange am PC, habe am PC gearbeitet, sehr lange. Ich habe eingesprochen. Ich habe dieses Interview mit Preston Dennett stundenlang übersetzt, also etliche Stunden das Ganze.
Sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gemacht,
das Interview. Dank.
Vielen Dank. Wirklich klasse. Also hat mir unheimlich Spaß gemacht. Mein Englisch kannst du in der Pipe rauchen eigentlich. Ich kann mich ein bisschen unterhalten, aber wenn ich E-Mails hätte zuhören müssen, wäre es zwecklos gewesen, weil ich hätte es nicht verstanden. Ne? Also das war ganz toll. Und für mich die tolle Erfahrung, dass dieser Preston Dennett im Prinzip alles das, was ich schon irgendwo geahnt habe und schon gesagt habe, oder kommuniziert habe, dass der das bestätigt hat. Spitzemäßig. Ja. Besser konnte es gar nicht laufen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, dass aus Übersee auch sehr viel Interessantes kommt.
Ja.
Dass es hier in der Form, in der Häufigkeit oder in der Intensivität gar nicht so gibt. Preston Dennett hat sehr, sehr viele geile Themen auf seinem Kanal.
Absolut.
Und ich habe schon mehrere Gespräche mit ihm geführt. Ich habe das war das erste, was ich übersetzt habe. Es ist viel Arbeit, es dauert viele Stunden. Und der Punkt jetzt war, warum ich das angesprochen habe, ist, dass ich jetzt die letzten 1-2 Wochen oder ich sag mal 2 Wochen sehr übermüdet war. Immer noch übermüdet. Ich bin sehr, sehr müde. Ich bin jeden Tag sehr müde. Ich bin sehr kaputt. Ich bin ziemlich ausgebrannt, würde ich sagen. Ich brauche mal ein bisschen eine Pause. Und ich schlafe auch schlecht. Obwohl ich echt kaputt und müde bin, schlafe ich wahnsinnig schlecht die letzten 2 Wochen. Also ich schlafe sehr schlecht, ich wache nachts oft auf und in diesen Situationen habe ich in der Vergangenheit auch schon gemerkt, dass ich in diesen Situationen krasse Träume habe, die sich echt anfühlen, die sich, die sehr intensiv sind vor allem. Das habe ich gemerkt. Also vielleicht werden auch solche Sachen, wenn wir jetzt von Telepathie, du hast von Telepathie gesprochen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es das war. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass es das war, aber wir lassen es mal einfach so stehen. Vielleicht werden solche Sachen auch durch solche Schlafsituationen, eigentlich schlechte Schlafsituationen, ausgelöst. Obwohl man ja sagt, wenn man so luzide träumen will oder außerkörperliche Erfahrungen machen will, soll man sich entspannen, soll man ganz gemütlich und ganz gechillt sich irgendwie hinlegen und ne, das. So gehe ich eben nicht ins Bett. Ich gehe kaputt ins Bett. Ich wache kaputt auf im Moment, ne? Und ich muss ja auch sehr früh aufstehen, weil ich auf dem Bau arbeite. Es ist heiß, wir fangen ein bisschen eher an, etc. pp. Und bin nie ausgeschlafen, bin den ganzen Tag müde und so. Also eigentlich habe ich, was ich damit sagen will, ist, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keinen erholsamen Schlaf.
Du bist quasi verletzlich, sage ich jetzt mal. Verletzlich dahingehend, dass du nicht ausgeschlafen bist, dass du keine Ruhe gefunden hast, dass du überarbeitet bist. Und wenn dann starke Gedanken kommen, wie jetzt vielleicht aus der Ukraine, ich weiß nicht woher, das ist immer nur schwer zu beurteilen, weil ja keiner Kommentator dabei ist, der sagt, so, und jetzt sehen wir die Bilder aus dem Kriegsgebiet, von der Ukraine, aus Kiew vielleicht oder was auch immer, wo die russischen Panzer gerade, das hast du alles nicht als Telepath. Du siehst einfach nur Bilder und damit ist der Fall erledigt. So, und damit musst du klarkommen. So, wenn du dann jemand siehst, der erschossen wird oder fühlst dann auch noch, wie der Erschossene oder der Angeschossene sich fühlt, dann ist das richtig krass, das will ich dir mal sagen. Und ich glaube, dass deine Erschöpfung das befördern kann. Ich habe das immer bei mir, ich versuche das zu eruieren, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wellenmäßig, auch wie eine Frequenz. Welle, mal habe ich es. Diese Telepathie oder diese telepathische Empfängnis und mal habe ich sie nicht. Mal habe ich sie nicht. Das ist immer so 14 Tage Unterschied. Mal habe ich auch nur ganz kurze Visionen, wo ich dann so irgendeinen Quatsch sehe, was auch immer unwichtig ist. Aber so Sachen wie du jetzt, das mit dem Jugoslawienkrieg habe ich schon mal erzählt, wo ich morgens, ich habe noch im Bett gelegen, habe geschlafen, wie du auch. Sehe aus den Augen, oder das ist ja das Sehen dann quasi, was man hat, das hast du ja auch gehabt jetzt gerade, hast du ja auch schon erklärt, dieses Sehen aus den Augen eines fremden Menschen. Der guckt zum Himmel hoch und sieht 10 oder 11 Abgasstrahlen da oben, die weißen Streifen am Himmel und hat Angst, weil Krieg ist. Der Angriff der Amerikaner hat an dem Morgen stattgefunden, auf Jugoslawien zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, und er fragt, was mache ich jetzt? Ja, leg dich in den nächsten Wassergraben, mit Wasser drin am besten, da ist hier keiner. Ja, dann leg dich flach auf den Boden. Und dann war das Bild rum. Also, ob ich ihm das jetzt gesagt habe oder irgendein anderer, das weiß ich nicht. Manchmal ist man ja auch nur passiver Zuhörer. Aber meine Ideen habe ich also vorgetragen, ob er sie empfangen hat. Ich vermute mal. Aber wissen tue ich es nicht. Das sind alles so Sachen mit deinem Mann, der erschossen wurde. Das sind ja so Bilder, die Emotionen bei dem wecken, der erschossen wird. Und auch der ihn erschießt. Das geht ja nicht spurlos an denen vorbei. Das sind ja keine eiskalten Killer. Und diese Emotionen können sowohl auf der einen Seite gespürt werden von dir und auf der anderen Seite auch. In telepathischer Andacht bist du, das weiß ich.
Das ist eben das Ding, dass ich den gesehen habe, der schießt, aber so empfunden habe, als der erschossen wurde. Der war definitiv tot. Also der,
ja,
also,
das ist Empathie. Das ist die Empathie, die Empfindlichkeit, etwas zu erspüren. Nichts anderes ist das. Das ist Empathie. Natürlich, von dem, der geschossen hat, der natürlich ist er empathisch, der Mann. Ist ja keine Maschine oder kein Baum oder was auch immer, keine Ahnung. Der hat das natürlich, dem hat das auch leid getan, dass er das hat machen müssen. Weil spätestens dann, in dem Moment, wo der umgefallen ist, der andere, spätestens dann hat ihm das leid getan, dass der umgefallen ist.
Vielleicht entsteht ja zwischen zwei solchen Menschen genau in dem Moment auch eine krasse Verbindung. Vielleicht auch telepathisch, wer weiß. Wie gesagt, ich bin da nicht so leicht zu überzeugen von all diesen Dingen, aber
vielleicht.
Ich bin einer, der alles, um was zu glauben, muss ich selbst erleben. Und solche.
Warte doch.
Ja, ich sag ja, solche Erlebnisse wie das jetzt letzte Nacht, dieser intensive Traum, hätte ich mir vor ein paar Jahren noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wäre halt ein krasser Traum gewesen. Hätte ich halt gehabt und gut ist, ne? Und hätte mir da irgendwie einen Tag danach keinen Kopf mehr drüber, hätte es meinem Arbeitskollegen vielleicht erzählt oder meinem Kumpel, aber hätte dann mir keinen Kopf drum gemacht. Und jetzt durch die Beschäftigung mit all diesen Themen, auch angeregt durch Preston Dennett, das Gespräch, das ich übersetzt habe in die paar Stunden vorher noch vor diesem Traum, angeregt dadurch, mache ich mir darüber eben jetzt Gedanken mittlerweile und denke mir, ist da wirklich irgendwas, vielleicht habe ich wirklich irgendwo reingeguckt. Ich habe Preston Dennett gefragt, ob er glaubt, dass es Träume vielleicht eine Möglichkeit sind, hinter die Kulissen unserer sogenannten Realität zu gucken, so habe ich es, glaube ich, formuliert. Und er sagt, ja, absolut. Preston Dennett sagt, ja, er ist ja sehr überzeugt davon. Er sagt ja, absolut, es ist so. Du guckst hinter die Kulissen unserer sogenannten Realität.
Ja.
Die Realität, sagt er, ist da drüben, ist nicht hier.
Ja.
Er sagt, wir sind irgendwelche überdimensionalen Wesen, weiß nicht, wer es ausgedrückt hat, die eigentlich dort zu Hause sind und nicht hier. Und jede Nacht, wenn wir schlafen und träumen und machen uns Gedanken über den nächsten Tag und dann gehen wir früh wieder in unseren Körper und dann sind wir wieder hier und hier leben wir dann unseren Tag und machen die Dinge, die wir halt so tun. Er ist halt fest davon überzeugt, dass wir hier nicht zu Hause sind, dass das hier
das eigentlich... wäre dann aber schon ein dreidimensionales Lebewesen, ohne jetzt mal Seite rechts, oben, links und Zeit zu nehmen.
Ja.
Dreidimensional im Sinne von dieses Leben, was wir hier haben, dann der Traum nachts, das ist die zweite Dimension und dann natürlich, wenn wir sterben, das ist die dritte Dimension. Aber das ist ja, also ich sag mal, wir leben ja hier, weil wir das wollen. Das ist meine Meinung. Wir leben hier auf dieser Erde, weil wir das wollen und müssen die Realität als das nehmen, was sie ist. Sollte man auch, um da die Probleme und Schwierigkeiten zu erkennen, um dann dagegen anzugehen, wenn es welche gibt. Aber diese Telepathie, die du erlebst, die viele Menschen erleben, aber sich nicht trauen, darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, verrückt erklärt zu werden. Das ist ja auch etwas, was ich Evolution nenne. Diese erlebte Telepathie ist Evolution. Und zwar, wir entwickeln uns von Kindesbeinen an aufwärts und erleben immer mehr und immer mehr. Das ist ja noch alles sehr wenig, was du bisher erlebt hast. Warte mal, bis du so alt bist wie ich. Ich bin jetzt knapp über 70. Das wächst noch. Das wird immer mehr. Das wird immer mehr. Wenn du einmal man sagte im Jahr 2012 sollte die Bewusstseinserweiterung der Menschen stattfinden. Du erinnerst dich. Ne, der Maya-Kalender ist abgelaufen, pipapo, Bewusstseinserweiterung. Das ist passiert. Nur viele erkennen das nicht. Auch bei dir ist das passiert.
Ist natürlich auch dadurch passiert, dass man ein bisschen offener für all diese Dinge ist.
Auch?
Dass man sie überhaupt kennengelernt hat, all diese Dinge.
Ja.
Vorher, bevor ich mich mit grenzwissenschaftlichen Themen beschäftigt hatte, hatte ich damit nichts am Hut und habe mir darüber keinen Kopf gemacht. Und das ist auch immer das, was ich zu den Leuten sage, wenn jemand, viele sagen, ja, die Leute müssen bewusster werden für all diese Dinge und die Leute müssen dies erkennen und das erkennen und jenes. Und ich sage immer, wenn sich jemand damit null beschäftigt, und da kenne ich sehr viele Leute davon, also der größte Teil meines Freundeskreises beschäftigt sich eben nicht mit diesen Dingen oder nur wirklich minimal, ganz am Rande. Wenn die mal was lesen, dann schicken sie mir mal einen Artikel, hey, du tust doch hier dich mit solchen Dingen beschäftigen, lese mal dies, lese mal das, habe ich gefunden. Dann sind es Artikel, die sind wirklich also banal, sag ich mal. Gehen überhaupt nicht tief. Ich will nicht überheblich klingen, aber haben wir vielleicht schon vor 5 Jahren drüber gelesen oder so und für die ist das ganz spannend. Die sind also noch ganz am Anfang ihrer Reise, sag ich mal, oder die machen gar nicht weiter. Die fanden das jetzt gerade mal cool und morgen denken die nicht mehr drüber nach oder so. So, da muss man Das muss man bedenken, dass es Leute gibt, die sich damit nicht beschäftigen und damit auch nicht beschäftigen wollen. Und diese Leute werden nicht, wie sagt man es denn? Ich finde immer dieses Wort aufwachen, finde ich immer blöd, egal in welcher Hinsicht. Aber man kann es, glaube ich, benutzen. Diese Leute werden nicht dahingehend aufwachen oder bewusst. Die werden nicht diesen Themen gegenüber aufgeschlossen sein und werden nicht tief eintauchen in die Themen. Und deswegen werden die so ein Bewusstsein und so solche Fähigkeiten auch nicht irgendwie entwickeln oder weiterentwickeln, die vielleicht irgendwo schlummern, weil die sich mit den Dingen nicht beschäftigen und nicht beschäftigen möchten. Und das muss man auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die da niemals sich mit beschäftigen möchten. Es gibt auch Leute, die würden, wenn heute in der Zeitung steht, die Aliens sind da, sie sind gelandet, was weiß ich, dann würde es trotzdem Leute geben, die würden sagen, interessiert mich null, interessiert mich nicht. Die würden natürlich vielleicht ein bisschen staunen, aber dann würden die morgen ihren Tag weiterleben. Das muss man akzeptieren. Es gibt Leute, die das nicht interessieren wird. Und da bin ich tausendprozentig davon überzeugt. Auch wenn es alles ändern wird auf der Welt. Aber dein Tagesablauf wird es ja sowieso, wird's ja nur minimal beeinflussen. Ne? Du wirst trotzdem weiter auf Arbeit gehen und so weiter und so fort. Muss man akzeptieren.
Also wenn heute die Aliens auftauchen, die Außerirdischen, Aliens sage ich eigentlich nicht gerne, die Außerirdischen, dann ist das die Arbeit im Zweifelsfall gleich ad acta gelegt.
Oder es geht ganz normal weiter. Du weißt nicht.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn ich mir dann überlege, mir ein Auto zu kaufen, dann überlege ich mir, kaufe ich mir jetzt irgendein Ford Fünfsitzer oder hole ich mir einen Siebensitzer UFO? Und da fängt jetzt das Problem an.
Ja,
darüber
denkt er.
Aber wenn die doch da sind, da gibt es auch Händler, die so Dinger verkaufen. Verkaufen die das.
Weißt du, wie lange das dauert, bis da mal irgendwas kommen würde,
ja, das auf dem
Markt ist? Da wird
das ist doch die erste Frage, die ich denen stelle. Alter, wer verkauft bei euch die UFOs?
Naja.
Ich will zum Mars, natürlich, wohin denn sonst?
Ja. Natürlich will das dann jeder.
Ja, natürlich. Dann ist die Autoindustrie, die gesamte weltweite Autoindustrie ist im Eimer. Ja, sicher. Ja, wer braucht da noch ein Auto?
Du weißt nicht, ob die herkommen und die sagen vielleicht, Edgepatch, ihr bekommt überhaupt nichts von uns. Wir sind jetzt hier, wir wollen dies und das.
Das wäre aber relativ sinnlos und auch ärgerlich für uns.
Ja. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, das wäre jetzt nicht mein Wunschdenken, dass jemand hier landet und sagt, ich gebe euch alles, was wir haben an Technik oder wir helfen euch da irgendwas weiterzuentwickeln, damit ihr auch irgendwie interstellar reisen könnt. Das wäre nicht mein... Ich glaube, das wäre nicht mein Wunschdenken jetzt sowieso und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Die werden sogar den Teufel tun und werden uns gar nichts geben.
Die werden als erstes die Gesundheit geben. Die sind natürlich mit ihrer, 10.000-jährigen Entwicklung viel weiter als wir. Gesundheitstechnisch zum Beispiel, die großen Grauen, die weißen großen Grauen, die nordischen Typen, wie man sie ja im Allgemeinen nennt, sollte durchgedrungen sein, dass es die gibt. Ich stell dir mal vor, die haben die ganzen medizinischen Probleme, die wir Menschen haben, alle schon besiegt. Was macht dann unsere Pharmaindustrie? Die gucken dumm aus der Wäsche. Aber ganz dumm. Nur als Beispiel.
Aber das sind ja alles Szenarien, da muss man davon ausgehen, dass die wirklich herkommen, um uns was zu schenken, um uns was zu geben. Ich denke mir halt, warum sollten die das tun?
Um uns technisch und geistig auf einen neuen Stand zu heben, als gleichberechtigten Partner zu sehen im Weltall. Ich glaube, das wäre schon erstrebenswert für die und für uns.
Ich glaube, davon sind wir sehr weit weg.
Natürlich.
Dafür ist die Menschheit, wie sie jetzt ist, nicht bereit.
Siehe Annalena Baerbock. Also da sind wir wirklich weit von weg. Ne?
Also mich wirklich überzeugt, egal wer, glaube ich. Ich glaube, der Mensch ist aktuell noch ein echt kriegerisches Volk. Und absolut. Gib mal Menschen wie uns jetzt Technik in die Hand, wo du interstellar reisen kannst, vielleicht sogar Waffentechnologie etc. pp.
Ja, das wäre tragisch.
Das wäre wirklich...
Der Mensch würde sich sofort ausrotten. Also,
ich glaube, der Mensch würde es gegen sich selbst einsetzen.
Ja, natürlich.
Die Konflikte hier auf dem Planeten damit zu lösen.
Er hätte überhaupt keine Probleme damit, sofort die schärfsten Waffen, die uns der Außerirdische bringen würde, sofort gegen uns selbst einzusetzen. Hätte der Mensch überhaupt keine Probleme mit. Weiß ich. Bin ich fest davon überzeugt.
Ja, denke ich
auch. Das ist das Primitive in den Menschen. Ja. Das absolut Primitive. Und das ist immer noch.
Aber das sehe ich ein bisschen. Ja. Das sehe ich ein bisschen anders als Preston Dennett zum Beispiel. Preston Dennett sagt, dass der Mensch, ich weiß jetzt gar nicht, ob es im dritten Teil war, das werden wir nachher hören, um 9. Zum einen hat er gesagt, die Menschen haben Angst vor den Aliens, aber die Aliens, die ETs, möchten uns nichts tun, sagt er. Er betont ja immer und immer wieder, die ETs möchten uns nichts tun. Sie sind hier, um uns zu heilen, um uns Dinge zu lehren, um uns ja Sachen beizubringen. Da ging es auch zum Beispiel um dieses Traumthema und um solche Sachen beizubringen, außerkörperliche Erfahrungen beizubringen. Davon ist er überzeugt. Das ist jetzt nicht meine ultimative Überzeugung. Ich sage nur, was Preston Dennett sagt. Er ist davon fest überzeugt, dass diese ETs uns Sachen wie außerkörperliche Erfahrungen, luzides Träumen beibringen möchten, um eine andere Welt zu entdecken, in der alles eins ist und jeder gleich ist und hin und her und solche Sachen. Er sagt, ETs möchten uns nichts tun. Sie sind hier, um uns zu helfen und uns zu heilen. Aber der Mensch produziert halt das, was er ist, auch auf diese, auf diese Wesen, wenn sie kommen?
Auf die Außerirdischen.
Natürlich, genau. Wenn du jetzt ein Entführungserlebnis hast, du wirst jetzt entführt, du liegst in deinem Schlafzimmer nachts und um dein Bett herum stehen 8 komische Figuren mit riesengroßen Augen und gucken dich an, dann ist natürlich eine bedrohliche Situation.
Da wird dir aber ganz anders bei, das kann ich dir sagen. Ich habe das erlebt. In Schockstarre oder in Stasis, wie das so schön heißt. Das waren aber nicht keine großen Kameraden, das waren die kleinen, wo sie in Brasilien unten gefangen haben. Da haben sie 2 oder 3 Stück von mitbekommen, die dann gestorben sind im Hospital. Die hatten die 3 Hornsteifen auf dem Kopf. Da haben ein paar Stück um mein Bett rum gesessen. Und das kam mir also sowas von unwirklich und blöd vor, weil ich konnte mich nicht bewegen. Und die haben mir eine unheimliche Angst eingejagt. Warum, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Von mir braucht man eigentlich in der Regel keine Angst haben. Natürlich, ich bin groß und stark eigentlich als Mensch. Wahrscheinlich 3-mal so groß wie die. Aber das war eine unheimliche Begegnung. Und ich habe richtig Schiss gehabt. Also richtig extrem wohlgemerkt. Also nicht mal eben so ein bisschen, naja, ein bisschen ängstlich oder so. Nee. Da war richtig Angst. Ne? Richtig Todesangst schon fast.
Und das sind die Erlebnisse, von denen Preston Dennett spricht, wo er sagt, deswegen haben Leute Angst davor. Deswegen denken Menschen, die sind böse, die wollen dir was tun. Die holen dich aus deinem Schlafzimmer raus. Aber er sagt auch, natürlich wirkt das auf uns bedrohlich. Du wirst nachts irgendwie aus deinem Schlafzimmer entführt. Natürlich ist das bedrohlich. Es ist ja eine bedrohliche Situation.
Klar.
Die empfinden das ganz anders.
Ja.
Oder vielleicht wissen sie, dass es sich für dich bedrohlich anfühlt. Natürlich werden sie es wissen. Aber die meisten Leute, die geholt werden, sagt er, wie gesagt, spiegelt jetzt nicht mein ultimatives Glauben wieder diesem Thema gegenüber. Ich erzähle, was er sagt. Die meisten Leute, die mit ihm, er spricht ja ganz viel mit Entführten und Kontaktierten. Das ist ja sein Hauptding, dass er ganz viele Leute interviewt und ihre Geschichten erzählt. Die meisten erzählen eben, dass die auf diesen Raumschiffen dann untersucht werden. Dann werden die, ganz oft werden die geheilt von kleinen Blessuren, von blauen Flecken, von Kratzern, von Narben befreit, die gar nicht so schlimm sind manchmal, einfach weil einfach vielleicht unschöne Narben oder so, die werden dann, oder dein Leberleiden ist weg, deine Magenprobleme sind weg. Leute, sagt er, hat 30 plus Fälle, wo Leute von Krebs geheilt wurden. Wie gesagt, nicht meine Meinung, das ist immer eine gefährliche Aussage, ne? Aber das hat Preston Dennett eben erzählt. Er hat da 30 plus Fälle, wo Leute angeblich, muss man sagen, von Krebs geheilt wurden. Er hat Leute, der Tumor war weg, Tumore sind verschwunden, muss man auch vorsichtig sein, wie gesagt, nicht meine Meinung. Und es geht also von ganz kleinen Blessuren und blauen Flecken bis hin zu wirklich signifikanten medizinischen Einschränkungen, die dann einfach weg sind nach solchen Begegnungen.
Absolut, absolut. Ja, ich weiß das. Ich weiß das. Das ist extrem. Ganz extrem, was die Leute also können. Ne? Das ist ja das, was ich immer sage oder auch schon oft geschrieben habe, dass diese Leute, die zu uns kommen, tausende Jahre technischen Vorsprung haben. Das heißt also auch, alles, was medizinisch notwendig ist, können. Für uns zum Beispiel unsere gesamte Gesundheit wiederherzustellen, die wir haben. Wir haben ja 80% der Menschen kriegt ja bald Krebs oder stirbt an Krebs. Das ist ja fürchterlich eigentlich. Ne? Durch was auch immer das hervorgerufen wird. Was war es auch immer. Und haben die alles besiegt, diese Leute. Die fahren durch den Raum. Interstellare Raumfahrt ist für die, die fahren da oben von Stern zu Stern. So ab und zu sieht man sie. Ja, das ist für die normal.
Auf der anderen Seite gibt es Fälle, wie diese Fälle, in Brasilien, wo Leute regelrecht beschossen wurden.
Ja.
Diesen Licht. Ja. Brasilien war das, glaube ich, mit diesem
war Licht. War gerade ein großer Bericht im Internet über die brasilianische UFO-Nacht, wurde die genannt. Da wurden also die Fälle genannt, die da auf dieser Insel auch passiert sind, wo sich die Menschen in ihren Hütten versteckt haben und das solide Licht, also diese Lichtaussendung der Raumschiffe, ging durch das Blech durch in die Hütten rein, haben die Leute teilweise verbrannt oder auch teilweise getötet. Ja. Das ist passiert, ja. Die Frage ist, was der Auslöser war. Das hat man nicht geschrieben, leider Gottes. Man hat da das Militär um Hilfe gerufen, dort in Brasilien. Aber ich weiß nicht, inwieweit die da helfen konnten. Die Menschen sind dann irgendwann geflüchtet, ne? Irgendwo in Urlaub oder in den Urwald oder sonst wohin. Aber ist für mich alles nur unheimlich schwer vorstellbar. Aber die hatten jetzt die UFO-Nacht und haben dann die gesamte Thematik nochmal beackert dort. Der Dings hat das gemacht vom Exopolitik, wie heißt der?
Robert Fleischer.
Der Robert Fleischer hat das gemacht. Der hat das alles auch wunderbar übersetzt.
Sehr gut.
Und klasse Mann. Und Das war also sehr beachtlich. Dieses Land beschäftigt sich da ganz offen mit, geht damit ins Fernsehen, über TV. Du kannst da zuschauen, kannst da zuhören. Und in Deutschland gibt es sowas nicht. Da wirst du immer noch lächerlich gemacht, wenn du sagst, ich habe ein UFO gesehen. Also ein Raumschiff gesehen.
Unglaublich. Also ich finde das auch unglaublich. Ich fand diese...
Es ist eine Unverschämtheit der deutschen Regierung, uns für so dumm zu verkaufen. Das ist das Problem. Das ist eine Unverschämtheit.
Ich kam noch nicht dazu, das ganz zu gucken. Ich habe es nur wirklich bruchteilhaft geguckt, als Robert Fleischer das rausgebracht hat, wirklich nur Bruchteile geguckt. Ich habe keine Zeit leider im Moment. Und ich werde es mir aber noch ganz... Ich habe es schon abgespeichert auf dem Handy. Ich werde es mir angucken demnächst. Es ist eben so, dass ich mitbekommen habe, dass bei dieser brasilianischen UFO-Nacht, es war jetzt nicht so eine Konferenz, wie es in den USA war, im Kongress oder so. Im Kongress, das war sehr was ganz Offizielles. Da waren ja Regierungsvertreter da, Geheimdienstleute, bla bla bla, etc. pp. Pilot. Und was sie da gezeigt haben und erzählt haben, hat einen weder überrascht noch schockiert. Und auch dieses Video, was die gezeigt hatten mit diesem Lichtpunkt, wie Preston Dennett auch sagt, Preston Dennett sagt, ich selbst, sagt er, habe 10-mal bessere Videos, die ich von Privatleuten zugeschickt bekomme, als das, was die da gezeigt haben und dann 10 Minuten brauchten, um es zu starten, dieses Video. Ja, ja. Also wo die wussten, die müssen es abspielen.
Hat Robert Fleischer auch gesagt.
Das ist ja, Preston Dennett hat es eben auch gesagt, das ist ja wirklich auch ein Witz, was sie gezeigt haben, das ist ja wirklich gar nichts. Aber
es ist lächerlich.
Aber diese Veranstaltung ist trotzdem gut. Es ist ja wichtig, dass diese Veranstaltung überhaupt passiert ist.
Absolut.
Das ist ja das Wichtige. Das ist ja auch der entscheidende Punkt. Was die uns da erzählt haben, wie gesagt, war natürlich ein Furz im Wind.
Ja.
Ne? Aber es ist gut, dass sowas im TV kommt und das auch hier natürlich hier nach Deutschland rüberschwappt und die Leute mitbekommen, hey, das wird ja viel geteilt. Vor allem Robert Fleischers Sachen werden ja viel geteilt.
Ja.
Und es ist ja in aller Munde. Ich habe auch Freunde, die darüber gesprochen haben, die es irgendwie mitbekommen haben, dann auch teilweise durch mich und das dann weitergeteilt hatten, obwohl die sich mit dem Thema so gut wie nicht beschäftigen. Die sagen, da läuft das da haben die sich da im Kongress damit beschäftigt, sagen die. Da ist der Geheimdienst dran und die Regierung, sage ich, ja. Es ist einfach nicht mehr von der Hand zu weisen, dieses Phänomen. Und jetzt, es ist eben jetzt eine geile Zeit. Es ist eben, sowas gab es halt bisher in der Form, gab es noch nicht. Ne? Und jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Und Brasilien, Brasilien fand ich so gut, dass sie da ganz viele zivile UFO-Forscher eben zu Wort kommen lassen haben. Ne? Und Fälle von zivilen UFO-Forschern eben auch besprochen haben. Nicht nur so offizielle Dinge, sondern auch zivile und private UFO-Forschung damit einbezogen hatten und da ganz spannende Fälle ganz sachlich und vernünftig vorgetragen haben, den Leuten das gesagt haben. Ne?
Es ist also interessant eigentlich in meiner Vergangenheit. Ich habe mal in Taunusstein bei Wiesbaden gewohnt oben und Taunusstein ist natürlich der Wohnort für alles, was beim amerikanischen Militär arbeitet, zivil als auch militärisch. Und natürlich Bundeskriminalamt Wiesbaden, allgemein bekannt. Und natürlich auch diverse Leute aus diversen Diensten. Und da habe ich einen Kumpel gehabt, der hat auch CB-Funk als Hobby gehabt. Der war Engländer. Der hat beim MI6 gearbeitet. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. War mir auch überhaupt nicht klar, dass der vom Geheimdienst ist. Ich wusste nur, der war in Wiesbaden-Erbenheim auf dem Flugplatz. Und der durfte auf die Maschine von Franz Josef Strauß aufpassen. So. Und der hat mir damals, das war in 77, 78, 79, so in der Zeit, hat der mir schon damals von den komischen Geisterfällen aus England erzählt. Der konnte gut Deutsch, der Junge, im Gegensatz zu mir Englisch. Also der konnte richtig gut Deutsch und der hat mir davon erzählt. Sagt er, unglaublich, was da passiert ist. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein rekapituliere, dass der vom MI6 war, und das war der auch, sonst hätte er nicht in Ramstein in Wiesbaden auf der Airbase gearbeitet, als Zivilist wohlgemerkt, und dann hätte der da nichts drüber gewusst. Also dann habe ich jemanden gekannt vom Innenministerium. Ein ganz lieber Mensch, ein ganz lieber Freund. Und den habe ich mal gefragt, ich sage, sag mal, Deutschland, UFOs. Auch sagt er, weiß ich nichts drüber, aber ich frage mal nach. Da hat er mal das nächste Mal wieder getroffen, sagt er, ich habe mal gefragt. Sagt er, ganz viel, ganz viel. Also da ist ein Haufen unterwegs. Ich darf natürlich auch keine Namen sagen von den Leuten, das mache ich auch nicht. Aber da habe ich auch die Bestätigung bekommen, dass das, was da so an Gerüchten rumkreist, dass das tatsächlich stimmt. Ich habe einmal nachts das Sehen gehabt, so einen Traum gehabt, wo drei Mann um ein Radargerät drumherum standen. In Norddeutschland oben war das, beim Flugplatz. Und haben ein UFO betrachtet. Und die waren aufgeregt. Darum habe ich das gesehen, sonst hätte ich das nie gesehen. Wenn die normal, wie gesagt, die Schwingungen waren nicht mehr normal, die waren dann schon, ging ja schon rauf und runter, weil sie aufgeregt waren. Und darum habe ich das gesehen. Ein UFO. Da oben hat er gestanden. Das hat, ich sag mal, auf dem Radar oben links gestanden, so auf 10 Uhr ungefähr. Fertig. Dann war das Bild wieder weg. Da war die Aufregung vorbei. Also das sind alles so Sachen, das sind das alles eine Bestätigung für das, was ich so auch höre, weil ich in der Realität höre, ist das eine Bestätigung. Und auch das von Brasilien jetzt unten, wo die diese Sitzung gemacht haben, diese Offenlegung quasi, das sind ja alles nur Bestätigungen zu dem, was ich schon weiß. Das kommt ja alles noch dazu. Das ist ja das Hochinteressante dabei. Aber
ein weiteres spannendes Thema war bei Preston Dennett zum Beispiel, dass er mir erzählt hat, fast immer, wenn es UFO-Sichtungen gibt oder Nahbegegnungen gibt oder kurz vor oder kurz nach einer Entführung, Abduction, dass dort seltsame Menschen auftauchen. Ja. Er hat von einer jungen Frau erzählt, und wer die Folgen gehört hat mit Preston Dennett, der weiß das vielleicht schon, aber ich sag's nochmal kurz. Da gab es eine junge Frau, die zu ihrer Schule laufen wollte in Amerika, irgendwo, weiß nicht mehr genau, wo das war jetzt aus dem Kopf. Und sie wurde eben von einem Mann, komisch aussehender Mann, kam von hinten an sie heran, hat gesagt, hey, hallo, bla bla bla, wo geht's denn hin? So auf die Art. Und sie sagt, ja, ich muss in die Schule gehen und ich habe Sportunterricht. Und er sagt, was ist Sportunterricht? Und sie sagt, ja, ich hab Volleyball. Ne? Und er sagt, was ist Volleyball? Also entweder hat er sich dumm gestellt oder wusste es wirklich nicht. Da kam auch eine gute Frage dazu in den Kommentaren. Da hat eine Frau gefragt, Entschuldigung, ich weiß es nicht mehr, und hat gefragt, ja, wenn die doch alles über uns wissen, warum wussten die das nicht?
Ja.
Na, ich denke, habe ich mich auch gefragt. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich das auch gefragt. Aber vielleicht sind diese Dinge einfach zu banal, als dass sie sich damit beschäftigen. Aber wer weiß, ist egal. Und er redet weiter, er hat noch einen Fall von einem Vater mit seinem Sohn, die an der Tankstelle einfach Sprit tanken wollten, auch in Amerika irgendwo. Er hat natürlich auch Fälle aus Deutschland, aus Russland, aus Frankreich, aus Spanien, überall, sagt er, ne? Aber speziell diese genannt, dass halt der Vater mit seinem Sohn tanken wollte. Und übrigens der Mann, den die junge Frau gesehen hat, der sah auch ganz komisch aus, eine Sonnenbrille auf, ganz komische Augen, ganz komisch angezogen und sich komisch verhalten. Und lange Rede, kurzer Sinn, plötzlich war er weg. Er war einfach weg. Und davon berichtet übrigens auch Marcel Polte, mit dem werde ich demnächst auch wieder ein Gespräch haben. Angeregt durch Preston Dennetts Worte habe ich Marcel Polte angeschrieben. Und er erzählt auch von diesen Dingen, dass diese Man in Black, sagen wir mal, auftauchen oder für komische Leute auftauchen. Jetzt nicht nur diese Man in Black, sondern Leute auftauchen, die plötzlich dann verschwunden sind. Die sagen was, die warnen dich oder sagen irgendwas zu dir und dann sind die weg, obwohl es... Ja. Augenscheinlich nichts gibt, wo sie sich verstecken können. Davon hat auch uns Jürgen Baumgarten erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Ja, natürlich.
Und Jürgen Baumgarten hat erzählt von seiner UFO-Sichtung.
Ja.
Jürgen Baumgartner von Global UFO Network. Hört leider nicht mehr viel von ihm. Schade.
Leider, ja. Schade. Und,
auf jeden Fall hat er erzählt von seiner UFO-Sichtung mit seinem Kumpel. Das ist schon etliche Jahre her. Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wann das war, aber es ist schon lange her. Ne? Und er sah diese Lichtkugel am Himmel, glaube ich, hat er erzählt. Und als sie dann wieder nach unten guckten, von diesen Lichtkugeln weg, stand da ein Mann irgendwie an so einem Zaun, sagt er, ne, mit in so militärisch anmutender Kleidung, sagt er, glaube ich, ne?
Ja.
Der hat aber nichts gesagt, der hat die, glaube ich, nur angeguckt, meint
ja.
er.
Und ja, ja, ja.
War der auch plötzlich weg irgendwie, ich glaube, der war plötzlich weg. Und dann, das war das eine, und dann hat er erzählt, also dieser Mann passte gar nicht in die Szenerie, sagt er. Der war dann irgendwie einfach da, in so militärischer Kleidung, hat sich auch wie so ein Militärmensch, sag ich mal, bewegt, wie auch immer die sich bewegen, wahrscheinlich im Stechschritt, ich weiß es nicht, hat er sich irgendwie komisch bewegt eben. Dann, das war die eine Geschichte, die andere Geschichte war, dass Jürgen Baumgartner auf so einer Konferenz oder irgendwas was erzählt hat zu dem Thema, ne? Und war eben in seinem Hotelzimmer mit seiner damaligen Freundin irgendwie eingecheckt und guckt irgendwie dann nachts noch aus dem Fenster, macht einen Vorhang, ja. Wollten zumachen oder hatten aufgemacht, ich weiß nicht, und unten unter der Laterne steht ein schwarz angezogener Mann, einer, glaube ich, war es, ne? Und guckt nach oben und guckt
ja, ein Mann
ganz deutlich an und guckt ihn an. Und der stand da irgendwie ganz lange da unten, ne?
Jürgen ist ein großer Schisser, muss man also auch dazu sagen.
Das stimmt allerdings, das habe ich auch gemerkt. Jürgen, nichts für ungut, aber das, du bist sehr...
Ich kann unheimlich gut leiden.
Aufmerksam.
Ja, ja. So. Ja, ja, aber Jürgen ist halt schon ein großer Schisser, das muss man also schon sagen. Mir wird, selbst wenn er schwarz angezogen wäre, als Mann, würde mir keine Angst einjagen. Wenn er jetzt als Rocker daherkäme, würde er mir wahrscheinlich mehr Angst einjagen. Also von daher.
Die schon mal gar nicht.
Ich sag nochmal. Jetzt rein, das ist ja immer ein bisschen, hängt ja immer ein bisschen vom Geschmack ab. Aber ja. Jürgen ist übrigens auch ein guter Telepath, den habe ich sehr deutlich gespürt einmal. Habe ich auch aufgeschrieben, habe das, glaube ich, schon mal erzählt hier. Ich weiß es nicht, ja, ich meine. Und sehr deutlich zu spüren, er war sehr eigentlich, das war auch ein Zustand der besonderen Erregung, in dem er sich befand, als ich das spüren konnte. Also es war kein normaler, so jetzt wie wir beide, lockeres Gespräch, sondern er war sehr erregt in dem Moment, weil Mario hat gesagt, der Röskin zählt so aus, wenn der das erzählt, was er, dann nehmen mich die Leute nicht mehr ernst. Und das habe ich gespürt. Und das war dem Jürgen nicht recht. Aber das habe ich damals auch noch nicht richtig interpretiert. Das ist auch schon ein paar Jahre her jetzt wieder. Aber das war schon interessant. Also Jürgen kann es auch. Also eigentlich Leute, die sich mit mir beschäftigen in dem Moment und sich aufregen, die kann ich spüren. Ich weiß aber nicht, das ist jetzt auch so eine Erkenntnis, die ich wieder mit dir habe. Leute, die sich mit mir beschäftigen und sich aufregen, kann ich spüren. Okay? Du hast dich mit mir beschäftigt, hast dich wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt. Ich habe ich auch gespürt. Ganz kurz nur, ganz kurzer Moment. Ich denke, ach, der Daniel ist am Arbeiten, der denkt gerade an mich. So ein Ding. Den Jürgen habe ich deutlich gespürt, über längere Zeitpunkte, über 2 Tage hinweg, freitagsabends, samstagsmittags und samstagsabends. Und ja, das sind so Sachen, wenn die Aufregung da ist und ich jemanden denken kann, der das spürt. Das ist meine Überzeugung mittlerweile. Soweit bin ich jetzt. Durch dich auch.
Aber diese, was ich gerade hatte mit diesem Man in Black, was das Thema, das ich gerade hatte, das finde ich eben sehr interessant. Preston Dennett erzählt, dass wirklich bei fast jedem Fall, wo es eine UFO-Nahbegegnung gibt, in irgendeiner Art und Weise eine Begegnung gibt mit so einem Erlebnis, dass immer vorher oder nachher jemand, komischer Type, irgendwie damit involviert ist und die Leute anquatscht und nicht, wie Marcel Polter manchmal sagt, oder schon mal gesagt hat, dass Leute vielleicht manchmal sogar gewarnt werden, sich aufhören sollen, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Oder
Ja.
Aber Preston Dennett hat davon nichts gesagt. Er sagt nur, dass immer dann irgendwie jemand vorher oder nachher anwesend war. Eine komische Person. Und wenn sie nur geguckt hat, aber die war dann komischerweise da und plötzlich war die verschwunden, obwohl es augenscheinlich, wie gesagt, gar nichts gab, wo die hin hätte gehen können. Ja. Ein Versteck, so schnell kann kein Mensch verschwinden. Davon erzählt auch Marcel Polter. Und das ist wieder faszinierend, dass es aus ganz verschiedenen Ecken kommt, diese Erlebnisse. Ne? Wir hatten es letztens schon drüber, dass all diese Fälle, die gut zusammenpassen, wo Leute das Gleiche berichten, aber zum Beispiel Jahrzehnte auseinanderliegen oder zum Beispiel 30 Fälle aus den 70ern, wo die Leute in der Form noch nicht so kommunizieren konnten wie jetzt, wo es so ein Netzwerk gar nicht gab, wo man sagen kann, man geht auf Facebook oder was weiß ich wohin oder in so ein Forum und tauscht sich aus und liest da was und liest da was und liest da was. Die Leute kannten sich nicht und es ist zur selben Zeit passiert in komplett verschiedenen Bundesstaaten, wo die Hunderte und Tausende Kilometer auseinanderliegen, wo die Leute sich gar nicht kennen können, theoretisch.
Ja.
Auszuschließen natürlich nichts, aber es ist unwahrscheinlich natürlich, ne?
Und ja, sicher.
Die Sachen passen einfach und das sind die Dinge, dem Entführungsphänomen war ich immer nicht so aufgeschlossen gegenüber, muss ich sagen. Also fand ich immer, war ich immer sehr, 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 sehr skeptisch, aber das ändert sich so langsam ein bisschen.
Also das Entführen, dem bin ich immer noch skeptisch gegenüber, weil ich nicht weiß, ob ich das, was ich gesehen habe, ich selbst erlebt habe oder ob das jemand anders erlebt hat. Das weiß ich. Das ist nur ganz schwer zu beurteilen. Weil wenn du Bilder siehst, denkst du im ersten Moment, du erlebst das selbst. Wenn du darüber nachdenkst, komisch. Ich habe das eine, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, wo ich auf einem Raumschiff war, hinter einer Plexiglasscheibe, habe ich dir schon erzählt. Hinten dran standen 6 Graue und vor mir war eine Frau, kniend auf allen Vieren, mit der ich Sex hatte vorher. Nun bin ich zurück und aufgewacht. Und in dem Moment habe ich mich eingeklinkt, habe ich das Bild gesehen. Das heißt also, ich kann nicht beurteilen, ob ich das war. Ich weiß auch nicht, wer die Frau war. Ich habe nur die 6 Kameraden gesehen. Und dann hat es Klick gemacht. Weg war ich wieder. Ob ich das war oder ob ich das nur als Zuschauer gesehen habe, weil der sich gerade im Moment wahrscheinlich sehr gewundert hat, starke Emotionen, und mir das gesendet hat, das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Es gibt so Sachen, die kann man einfach nicht verifizieren. Irgendwie. Ganz und schwierig.
Was ich jetzt auch gelernt habe in den letzten Monaten und seitdem ich auch mit Preston Dennett so ein bisschen beschäftige, ich sage seinen Namen ziemlich oft heute. Heute geht es ja auch so ein bisschen um ihn gerade, weil ich wirklich mich viel mit ihm beschäftige in der letzten Zeit und mit seinen spannenden Videos und auch drauf und dran bin, noch viel mehr mit ihm aufzunehmen und das Ganze zu übersetzen, weil ich glaube, dass die Leute das hören sollten, dass es sehr interessant ist für die Leute. Ne? Also ich will jetzt niemanden...
Es ist Evolution. Es ist Evolution, Daniel. Ja. Es ist wichtig für unsere Evolution, für unsere Weiterentwicklung, für unsere für unser Weiterdenken, für unsere Entwicklung des Geistes, wenn wir uns sowas anhören, das Erlebte von uns selbst mit dazu nehmen, vermischen und sehen, was passt da. Und dann ist beim Preston Dennett ist da unheimlich viel, was da bei mir passt. Bei mir jetzt zum Beispiel unheimlich viel passt. Ich habe so viel schon gesehen. Durch halt von mir aus meine Begabung, wie man mal das nennen will. Und das passt alles. Ich kann nicht sagen, der Mann, das ist jetzt Quatsch, was der sagt. Gar nichts. Das ist alles, jawohl. Es gibt Sachen, wo ich sage, naja gut, das kann sein, weiß ich nicht, habe ich so noch nicht gesehen. War eins dabei. Aber in der Regel kann ich da nur sitzen, kann mit dem Kopf nicken. Das ist halt einfach so bei denen. Das ist tatsächlich so. Und du hast die Übersetzung, ich muss das nochmal sagen, du hast die Übersetzung so toll gemacht. Ich hätte den Mann leider nie verstanden, wenn du das nicht übersetzt hättest. Also unmöglich. Ne?
Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für das dicke Lob. Habe ich schon ein paar Mal bekommen jetzt. Vielen Dank an jeden,
super, der da das ist super, wirklich super.
Das gerne anhört und dem das Spaß macht, weil das ist das Wichtigste, dass den Leuten das auch gut gefällt, denn das war wirklich viel Arbeit und das war sehr anstrengend.
Das kann ich mir vorstellen.
Und da ist es ganz wichtig, dass die Leute auch dass den Leuten das auch gefällt. Wenn jetzt da gar keine Reaktion gekommen wäre, würde ich es auch nicht wieder machen.
Nein.
Es ist zu viel Arbeit sonst, wenn da kein Feedback kommt und die Leute sagen, ja, ist mir egal oder ich würde auch darauf verzichten auf das Gespräch, dann würde ich es auch einsehen, würde es halt nicht mehr übersetzen.
Ich schreibe auch ab und zu beim Robert Fleischer, der das ja auch sehr fleißig macht, vom Englischen, vom Französischen, vom Spanischen, der übersetzt das sehr viel. Also wirklich, also ich kann ihm also auch kein Geld spenden, weil ich kann mich nicht auf 10 Hochzeiten aufteilen, das funktioniert einfach nicht mit meiner Rente, das könnte ich machen, wenn ich 10.000 Euro im Monat hätte, wenn ich Bundestagsabgeordneter wäre, aber so geht das nicht. Yeah. Das heißt also, ihn muss ich neben lang laufen lassen und nichts geben, dafür gebe ich dann lieber dir ab und zu mal was. Und ja, es ist tatsächlich so, weil mir das Thema, was du hier hast, wichtiger ist. Ich muss da Prioritäten setzen bei mir, ganz einfach, so ist das.
Es entgeht einem halt viel, habe ich gemerkt, wenn man sich nur hier bewegt, im deutschsprachigen Raum, sage ich mal. Ja. Geht einem echt viel. Ich habe mich auch ganz lang nur im deutschsprachigen Raum bewegt, obwohl ich gut Englisch verstehe und spreche. Ja. Aber ich habe mich ganz lange nur hier bewegt. Und dann habe ich Kanäle wie den von Preston Dennett oder von Philip Mantle. Ich habe Philip Mantle kennengelernt, der auch sehr interessant ist. Mit dem werde ich jetzt am Sonntag mich unterhalten, werde ein Gespräch mit ihm führen. Das werde ich auch übersetzen. Philip Mantle ist ein super Typ, der ganz, ganz viel Spannendes zu erzählen hat, der viele sehr interessante Bücher schreibt über UFO-Sichtungen, UFO-Landungen etc. pp. Und es entgeht einem so dermaßen viel, wenn man sich nur hier in diesem Raum bewegt, weil es ist einfach so. Es gibt so spannende Fälle auf der ganzen Welt verteilt.
Apropos, lass mich mal noch was dazu sagen. Und zwar, diese Telepathie ist ja in der Beziehung hochinteressant, dass alles, was du siehst, egal wo es herkommt, aus welchem Erdteil auch immer, die Sprache oder das Verständnis der von dem, was der andere sagt, ist Deutsch. Das kannst du verstehen. Du brauchst kein Englisch können, du brauchst kein Italienisch, kein Japanisch, kein nichts können. Du hörst das, wenn jetzt ein Japaner denkt zum Beispiel, denkt über irgendwas nach und ich bekomme das mit, dann denkt der das in Deutsch. Das ist gigantisch. Das heißt also, die universelle Sprache im Universum ist die Telepathie, weil du hast du keine Sprache. Da kann jeder seinen Dialekt sprechen mit dem Mund, aber mit dem Kopf denkst du immer nur eine Sprache. Dialektfrei, wohlgemerkt.
Und ich habe gemerkt, die Sprache muss nicht unbedingt Deutsch sein. Hast du mal intensiv aufgepasst, wenn du denkst, wie du denkst und was du denkst? Da habe ich mir vor einer Weile mal Gedanken darüber gemacht, letztens erst, dass du, wenn du eigentlich denkst, gar nicht in der deutschen Sprache denkst, sondern du denkst einfach. Also es ist einfach da.
Meistens sind es Gefühle oder Emotionen, die du denkst.
Du denkst jetzt keine
Sätze.
Keine ganzen Sätze.
Wenn ich jetzt sagst, hier Genau, wenn ich jetzt hier einen Satz aus meinem Artikel lese, den ich heute geschrieben habe, dann muss ich den deutlich vorlesen und auch denken, dementsprechend. Wenn ja. ich aber jetzt so denke, ich denke, aha, der Daniel sitzt jetzt da vom Fernseher, dann denke ich ganz komisch wahrscheinlich. Also eigentlich nicht Verständnis, aber ich verstehe es natürlich, ist klar.
Und du denkst auch im Bruchteil einer Sekunde, denkst du, wenn du den Satz jetzt aufschreiben wolltest, wie du gerade gesagt hast, ah, der Daniel sitzt jetzt hier und ne, guckt mich hier aus seinem Bildschirm an, wenn du das jetzt aufschreibst, schreibst du ja so eine halbe Minute, sage ich mal, 20 Sekunden, eine halbe Minute ja, schreibst ja. du, egal, je nachdem, wie schnell du halt schreibst und schreiben kannst. Wenn du es denkst, passiert das so. Im Bruchteil einer Sekunde hast du diesen Satz gedacht und das ist ja. eben, wenn du so Informationen weitergeben könntest, Telepathie zum Beispiel, Telepathie, dann wäre das mega. Dann könntest du ja hochkomplexe Formeln.
Jetzt denk mal noch einen Schritt weiter. Müssten alle Kinder 8 Jahre in die Schule gehen?
Natürlich könntest du alles in Sekundenbruchteilen
von mir aus bekommen. Ein Jahr mit Blocks, was weiß ich, Grundrechenarten, Rechtschreibung von mir aus noch, wenn du das dann überhaupt noch brauchst. Das ist ja dann die Frage. Dann musst du erstmal fragen, brauche ich das? Brauche ich das nicht?
Du könntest wie in Science-Fiction-Romanen, wie bei Perry Rhodan, habe ich das, glaube ich, gelesen, vor vielen, vielen Jahren. Ich liebe ja Perry Rhodan, leider schon lange.
Der hat schöne Romane geschrieben, ja. Da waren schöne Romane dabei. Waren auch viele dabei, wo ich dann gesagt habe, nee, das ist nicht mehr meins. Aber am Anfang, die waren wirklich gut, waren klasse, waren wirklich klasse.
Später wurde es mir auch ein bisschen, weiß nicht, kann ich mehr einsteigen. Vielleicht auch, weil ich...
Kann man nicht mehr einsteigen. Nee, wenn du einmal raus bist, bist du raus. Dann ist vorbei.
Aber ich habe das geliebt. Und da gab es die eben diese, ich kann mich erinnern, diese Hypnoschulung. Als er von Atlan hieß der, glaube ich, damals.
Der Atlan, ja. Und der Maus, die war doch eine Maus dabei.
Wie hieß die Frau nochmal?
Weißt du, wie lange das her ist, du?
Schreibt es uns in die Kommentare, Leute. Und da hat er, und da haben die ja diese Erdlinge, den Perry Rhodan und den Bully und die
Bully, ja.
Bully hieß der und wie hießen die anderen noch? Die haben die ja an Bord genommen von ihrem Raumschiff und haben dann eine Hypnoschulung bekommen, ne? Und die dachten ja, Perry Rhodan, sein Gehirn platzt, weil er dann sich so die volle Dröhnung gegeben hat und hat eben dann innerhalb von was weiß ich was für einer Zeit das komplette Wissen der Leute in den Kopf gepresst bekommen. Vielleicht.
Ich glaube, das geht.
Wenn man die so übertragen könnte, das wäre mega. Du hättest wirklich das komplette Wissen in Bruchteilen von Sekunden, könntest du das dir reinprügeln.
Wir bräuchten nicht einen Lehrer mehr. Das wäre so genial. Aber gut. Das ist
jetzt wieder politisch.
Jetzt sind wir schon wieder politisch. Piep, 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 piep. Nein, das ist... ich konnte es mir nicht verkneifen.
Ja, jeder, wie er mag. Hey, muss nicht meine Meinung sein.
Weißt du, ich bin der größte Mensch auf der Welt. Aber ich mag keine Idioten, das tut mir leid. Ah ja, es ist so. Aber nochmal zurückzukommen auf die Träume mit den Verstorbenen, wo ja der Prestonbennett auch drauf eingegangen ist. Ich habe nach meinem kleinen Hund Tapsi meinen Schwiegervater gesehen, der dann irgendwann, mein Gott, wie lange ist das her? 10 Jahre schon vor 10 Jahren gestorben ist. So. Also war eine ziemliche Zeit dazwischen. Tapsi habe ich nur einmal gesehen. Schwiegervater kam, oh, ich sag Günther, und was machst du? Oh, ich warte auf meine Frau. Die lebt übrigens immer noch. Jetzt, heute. Ja, ist doch prima, okay, alles klar. Putsch weg, Mara. Da kam er mal irgendwann nochmal. Alles klar, soweit, wie geht's? Ja, soweit. Und weg. Also ganz kurz gemeldet. Jawohl, ich bin noch da, jawohl, und tschüss.
Aber im Traum oder wo kam er da?
Ja, im Traum, natürlich, im Traum. Er ist ja tot, er ist ja schon seit 10 Jahren tot.
Wie hat sich der Traum angefühlt? War das so wie so ein, wie sagt man, so ein luzider Traum oder außerkörperliche Erfahrung etc.? Wie
man es wissen kann? Ich habe geträumt, ich habe geschlafen und Günther kam. Hätte ich nie mit gerechnet. Das heißt, es war auch kein Wunsch in mir da, jetzt mit dem Günther zu sprechen. Mit meiner Mutter hätte ich gerne mal gesprochen. Die ist nie auf mich zugekommen. Mit meiner Mutter hätte ich gerne mal gesprochen. Mhm. Also wenn es nach Wünschen ginge, dass sich meine Wünsche erfüllen würden, da hätte ich gesagt, Mama, komm mal zu mir. Ja. Erzähl mir mal einfach, wer. Nee, kam nicht. Schwiegervater kam. Ich habe immer ein gutes Verhältnis mit ihm gehabt, alles gut. Mein Vater kam einmal, aber da weiß ich nicht, ob es ein Traum war, weil meine Schwester dabei war. Da war es also auch mehr ein Albtraum. Aber ja, meine Schwester ist fürchterliche Frau, fürchterlich. Aber er hatte einen Anzug an aus den 60er Jahren. Der hat so komisch, der hat damals so komisch geschimmert aus mit Velofahren oder was auch immer. So. Da gab es noch kein Schwarz, noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und der hätte geschimmert im Fernsehen, wenn der den angehabt hätte. Also so ganz komischer Faden war da drin. Und das hat mich also stutzig gemacht. Normalerweise hätte ich gesagt, ja, das kann ein Traum gewesen sein. Aber dadurch, dass er diesen komischen Anzug angehabt hat, habe ich gedacht, oh, das war sein Lieblingsanzug. Wusste, habe ich aber vergessen gehabt. Das ist verrückt. Ja, und dann später nochmal kam, jetzt vor ein paar Wochen, 10 Wochen her, kam ein Freund aus Boulogne-sur-Mer. Der saß an einem Tisch in der Küche. Die anderen waren alle vor einem schwarzen Hintergrund. Alle in einem schwarzen Raum, dunkel. Nur sie selbst waren erleuchtet, komischerweise. Alle gar. Jetzt vor 10 Wochen hatte ich den Traum. Ein Freund aus Boulogne-sur-Mer, der war älter wie ich, der müsste jetzt mittlerweile 76, 77 gewesen sein, wenn er denn noch leben würde. Der ist aber auch schon gestorben vor 10 Jahren. Er saß an einem Tisch, Küchentisch, der saß in der französischen Küche, wenn man so will. So habe ich das mal jedenfalls gesehen. 4 Personen am Tisch, die noch da saßen. Er saß am Kopfende, sah aus wie 36, also war deutlich jünger, drehte den Kopf zu mir rum und sagte, fahr nach Boulogne. Also Boulogne-sur-Mer ist das. Das ist an der französischen Kanalküste oben. Und bevor ich fahren konnte, ja, warum? Was ist los? Wutsch war er wieder weg. Ich hätte gerne gewusst, warum ich dahin hätte fahren sollen. So ist das.
Hast du
Das sind
nie
so
erfahren?
Sachen, das kann man sich auch nicht erklären, warum. Was will er jetzt von mir? Er war ein guter Kumpel, klar, keine Frage. Ganz lieber, liebenswerter Mensch. Hat es übrigens auf Deutsch gesagt, nicht auf Französisch. Er konnte kein Deutsch. Wir haben uns immer auf Englisch unterhalten. Ich mit meinem Englisch, kannst du dir vorstellen.
Es ist halt schwer für jemanden
Ach.
zu differenzieren. Hey, habe ich einen stinknormalen Traum gehabt, der einfach ein bisschen freakig war? Oder war es irgendwie eine. Ja, war das. War, ist da irgendwas dran?
Entschuldigung.
Will mir das irgendwas sagen? Ist es ein luzider Traum gewesen? War es ein Klartraum? Was weiß ich? Das ist ja
Du,
für
ich
ein.
weiß bis heute nicht, was ein luzider Traum ist. Was sind das eigentlich?
Luzider Traum ist ein Traum, in dem du. Bei dem du im Traum aufwachst und realisierst, dass du
Dass ich träume.
träumst.
Habe ich auch ein, zweimal gehabt, aber war nichts
Kurzversion.
Wichtiges. Ja, gut, okay, das habe ich auch schon mal gehabt, aber war nicht wichtig, glaube ich. Nö, man keine guten Träume oder keine wichtigen Träume. Ja, man hat ja auch viele Träume, wo eigentlich nur Unwichtiges passiert. Wo eigentlich nicht wichtig ist. Ist nicht wichtig.
Und wer sagt dir
Verstorbene zu
denn?
sehen. Verstorbene zu sehen, das finde ich schon wichtig. Auch wenn nichts
Ja.
Wichtiges gesagt wird. Ne? Auch wenn nichts Wichtiges gesagt wird. Das Wiedersehen alleine ist ja schon mal auch schön.
Für die Trauer, Verarbeitung der Trauer ist es natürlich für
Natürlich,
viele Leute
natürlich,
sehr wichtig.
absolut, absolut. Wie gesagt, meine Mutter hätte ich gern mal gesehen, die ist nie aufgetaucht. Ne, die anderen, okay.
Wer sagt dir denn auch, dass du, wenn du einen luziden Traum hast oder wenn du im Traum aufwachst und sagst, hey, das ist ein Traum, dass du das nicht träumst?
Mein Bewusstsein, glaube ich. Das sagt mir mein Bewusstsein. Aber wie gesagt, ich habe das ja schon probiert, früher mal, als ich Kind war noch. Da war das sehr stark. Da habe ich probiert, gerade die sexuellen Träume, ne, das zu forcieren. Natürlich hat man das forciert als
Natürlich.
Pubertierender. Klar. Und ich würde mich wundern, wenn das die Mädchen nicht auch gemacht hätten, ne, in der Situation. Man hat gesagt, okay, der Traum letzte Nacht war geil, den will ich nochmal haben. Ab und zu funktioniert, nicht immer, ab und zu.
Bei mir
Das
nie.
ist, bei dir nie. Ja, wenn es dann ein anderes Mädchen war, war es ja auch okay. Aber ich sage jetzt mal, es ist nicht immer alles steuerbar. Ne?
Da passiert ja auch ganz viel im Körper und im Gehirn,
Absolut.
passiert ja wahnsinnig viel.
Absolut.
Also das ist ja
Absolut.
wahrscheinlich, deswegen passiert ja da vielleicht auch ganz viel, wenn man träumt während der Pubertät. Da passiert ja auch
Absolut.
ganz, ganz viel im Gehirn, ganz, ganz viel. Ich habe in meiner 15, 16 war ich vielleicht, ich habe keine Ahnung, 14, 15, 16. Ich würde mal sagen, eher so 14, 15. Da kann mich auch erinnern, da hatte ich einen sehr, sehr intensiven Traum. Da ging es auch um Mädchen. Nichts Sexuelles. Aber da ging es um Mädchen und das war so schön, so dermaßen schön. Wie gesagt, nichts Körperliches, aber so, auch so plastisch, greifbar und schön, dass ich das heute noch weiß. Und ich kann es nicht im Detail wiedergeben, was jetzt passiert natürlich, aber ich weiß heute noch ungefähr, wie die ausgesehen hat im Traum.
Ja, natürlich.
Weiß ungefähr, was wir gesprochen hatten und das ist eben eine echt coole Szene war, Händchen gehalten, uns angeguckt und geredet und beide schüchtern und wie es halt in dem Alter so läuft, ne? Aber so mit der damals zumindest perfekten, mit dem perfekten Gegenstück. Und für sie war das eben auch so das perfekte Gegenstück, damals halt zumindest, ne?
Sag ich das, ist ja, das ist ja gerade in dem Alter, gerade in der Pubertät, ist ja die Gehirnaktivität unheimlich hoch. Ich gehe ja davon aus, dass die Mädchen das alles spüren können, was wir denken oder was wir träumen, und dass sie da heimlich Freude dran haben. Gehe ich davon aus. Ich weiß es nicht, aber so, so denke ich mal. Yeah. Weil irgendeinen Sinn muss das ja haben, einen tieferen.
Ich weiß, dass ich aufgewacht bin irgendwann bei diesem Traum. Wie auch im Film immer an der dümmsten Stelle die Werbung kommt, bin ich halt denkbar ungünstigsten Stelle bin ich aufgewacht, lag im Bett und habe wirklich gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein.
Alter, wo ist die hin?
Weiter geht's. Ja, und ich habe hab dann versucht, wieder einzuschlafen. Das klappt dann natürlich dann.
Das klappt natürlich überhaupt nicht. Wie denn auch?
Ja. Bestens klappt das natürlich dann, wenn man jetzt schnell wieder einschlafen will. Genau, bitte an der Stelle weiterträumen. Hat natürlich nicht geklappt. Ja, ne? Aber das war einer dieser ganz wenigen Träume, an die ich mich erinnern kann. Also es sind wirklich so, ich habe schon mal erzählt von einem Traum, in dem ich geflogen bin, der sehr plastisch war, sich sehr plastisch angefühlt hat, weil dann, ich habe mal gespürt, wie meine Klamotten sich bewegen, im Wind flattern und habe ich alles gefühlt. Fühle ich heute noch auf der Haut, wie die Hose an den Waden flattert, an den Beinen flattert, an den Füßen und so. Und wie ich halt da rumschwebe und das T-Shirt irgendwie da rumflattert und der Wind durch die Haare flattert und ich bin geflogen und habe dieses Gefühl genossen. Ich weiß ja nicht, wie es da oben aussieht, wenn man ohne Flugzeug, sondern nur mit seinem Körper wie Superman da rumfliegt, das weiß ich nicht. Aber ich habe es gefühlt, ich habe es gespürt in diesem Traum, ich hatte auch Angst, ich habe ja Höhenangst zum Beispiel. Ja. Und ich hatte auch in diesem Traum, als ich flog, hatte ich Angst. Ich hatte Höhenangst und ich hatte wirklich Angst, dass das jetzt einfach, ich war ja erschrocken, dass ich losfliegen konnte in dem Traum. Ja. Und wirklich so wie Superman und mit den Händen ein bisschen und hin und her. Und dann da, wenn ich so mache, lenke ich da hin. Und wenn ich so mache, lenke ich da hin. Aha, klappt. Und hatte ja Angst, dass ich runterfalle. Dass das so plötzlich, wie es kam in dem Traum, auch plötzlich wieder wegkommt. Und ich falle einfach runter. Aber ich habe es trotzdem dann irgendwann genossen zu fliegen. Habe dann Kunststücke vollführt und Manöver bin ich da geflogen in dem Traum. Und den vergesse ich ja bis heute nicht. Da war ich, lass mich, keine Ahnung, lügen, 12, 13, irgend sowas in dem Dreh. Oder 11, 12. Und dann dieser Traum mit diesem Mädchen, der sehr, sehr intensiv war, den weiß ich auch noch, so teilweise. Dann vielleicht noch einen, kriege jetzt aber nicht mehr so ganz zusammen, was da war, aber ich weiß noch ungefähr, was da war. Und dann der von gestern mit diesem Soldaten. Ne? Also es gibt ganz wenige Träume, an die ich mich wirklich erinnere, auch wenn sie schon lange her sind, weil die so intensiv sind. Und das gestern war einer davon mit diesem Soldaten, der wirklich mega, mega intensiv war und mich da auch
so realistisch. War sehr realistisch.
Sehr realistisch.
Und davon vermute ich also auch, dass du schlicht und ergreifend einfach das gesehen hast, was wirklich passiert ist. Weil man träumt sowas nicht. Also ich träume nicht davon, jemanden zu erschießen oder erschossen zu werden. Das ist nicht so. Das macht man nicht. Das liegt nicht in der Natur des Menschen. Dann siehst du etwas, du bekommst das übermittelt durch Telepathie, durch Erregung, durch Aufregung des Gegenüber. Und dann siehst du das mit, kannst du das miterleben. Wir haben vielleicht noch 10 andere miterlebt in Deutschland. Oder in Frankreich oder sonst wo, in der Schweiz, Österreich. Aber die werden da nicht drüber sprechen, so wie wir beide jetzt. Wir sind da sehr offen für diese Thematik. Und uns ist egal, ob man uns für bescheuert oder blöd hält. Das ist uns egal, weil da sind wir drüber weg. Ich meine, wenn man sich da über solche Themen unterhält, ob das Pubertät ist oder über das Sehen von Geistern, da muss man sich darüber im Klaren sein, dass es Leute gibt, die sagen, naja, Allah, die haben ganz schön Schatten, die beiden. Das ist klar, das ist normal. Da stehen wir drüber. So einfach ist das. Und von daher, dieses Sehen, was wir da haben, das, was du hast, das weiß ich, das hast du natürlich. Du bist ein sensibler Mensch, genauso wie ich auch. Und auch weniger sensible Menschen können das auch. Die erleben das auch, nur realisieren das nicht oder wollen es nicht realisieren und sagen, nee, bevor ich jetzt irgendjemand irgendwas davon sage und der dann denkt, ich wäre bescheuert, weil mein Selbstbewusstsein ist sowieso nicht besonders groß, dann bin ich lieber ruhig. Das ist das Problem, was wir haben.
Ja, also ja, über den Punkt bin ich schon ganz lange hinweg, dass ich mir da irgendwie Gedanken mache, was jemand über mich denken kann. Ich bekomme ja ab und zu Nachrichten. Ich bekomme die Podcast-Handynummer ist ja auch online, überall. Also da kommen auch manchmal WhatsApp-Nachrichten, da schreibe ich manchmal was zurück und manchmal auch nichts. Oder manchmal schicke ich eine Sprachnachricht. Ja, wie gesagt, manchmal auch meistens auch nichts. Wo Leute dich fragen, ob du noch alle Latten am Zaun hast.
Jo.
Da frage ich mich, warum verschwendest du jetzt wertvolle Lebenszeit und Energie. Du ärgerst dich jetzt darüber.
Genau.
Da ist wirklich jemand, der sich jetzt ärgert, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige und auch mich auch mal manchmal der Lächerlichkeit preisgebe, weil ich was sage, was für jemand anderes vielleicht lustig klingt, weil ich halt kein Problem damit habe, alles zu sagen, was ich fühle, denke oder sehe oder gesehen habe oder was weiß ich. Das
lieber
ist mir,
Daniel,
ist mir
dafür
egal.
Braucht es Mut. Dafür braucht es mutige Menschen, um etwas zu sagen, was nicht normal ist. Das können keine Feiglinge. Feiglinge werden das niemals tun. So rum musst du das sehen. Wir sind mutig. Du bist mutig, weil du die Sendung machst und mich einlädst. Dazu gehört eine gewisse Mut. Es gibt viele Hater bei mir hier aus dem Ort, die mich für total bescheuert halten. Aber das ist mir doch sowas von egal.
Ja,
Leute, die sich um mich kümmern, weißt du, die haben kein eigenes Leben, die haben keine eigenen Freuden oder was auch immer. Also, um Himmels Willen, lass die doch einfach gehen lassen, diese Leute.
Ich denke mir das immer wieder. Hey, du verschwendest jetzt echt 10 Minuten, 5 Minuten, mir eine Sprachnachricht aufzunehmen oder mir eine Nachricht zu schreiben. In der Zeit könntest du was machen.
Sinnvolles tun. Könntest du nach Gold graben oder sonst irgendwas. Ganz genau. Ja,
oder
aber kann doch so einen Schwachsinn nicht schreiben.
Ist leider manchmal so.
So gibt es, ja. So Leute gibt es, leider Gottes. Aber gut, das ist denen ihre Sache. Also reg mich nicht weiter auf.
Aber ich glaube, so war ich früher auch ein bisschen. Ich habe früher auch manchmal unter YouTube-Videos von Sachen, die mir nicht gefallen. Ich gebe ja auch jetzt Sachen, die ich nicht verstehen kann. Hey, ich gucke ja manchmal hier so TikTok-Videos oder sowas oder ich gucke mal irgendwie Instagram rein. Ich komme nicht mehr mit manchmal. Ne? Du siehst ja Videos, wo Leute mit dem Arsch wackeln oder halbnackt rumhüpfen, was nicht schlimm ist. Guck ich mir auch gerne mal an. Ne? Ich bin ja ein Kerl. Und guck mir dann so diese Likes und die Klicks an und denke mir, boah, 48 Millionen Aufrufe und acht und irgendwie...
Für was?
Und nur weil da... ein knapp angezogenes Mädel oder ein knapp angezogener Typ irgendwie ein bisschen irgendwas macht. Ne? Klar, man guckt sich's gerne an. Das ist ja, erwische mich auch dabei. Ne? Guck ich auch mal gerne mal ein paar Mädels an. So, ne? Macht ja jeder Kerl, sag ich mal.
Wir sind doch alle so gesteuert. Das ist doch so von Gott gewollt. Was kannst du doch gar nichts machen.
Ja, aber dann siehst du wirklich interessante Sachen, Videos, hier vielleicht zu diesen Themen zum Beispiel oder Naturdokus oder was weiß ich, irgendwas anderes Interessantes. Die haben nicht mal Viertel so viele Klicks, wo ich mir denke, das ist halt echt was, wo du was lernen kannst oder wo du dein Bewusstsein ein bisschen erweitern kannst. Aber das ist jetzt so eine Generation, die sehr schwer zu kriegen ist mit diesen Sachen hier. Ne?